Wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist der Slogan eines großen schwedischen Möbelhauses, den wahrscheinlich viele kennen. Warum aber dieses Oder? Hängen Wohnen und Leben nicht eigentlich miteinander zusammen? Und gibt es denn überhaupt einen Unterschied zwischen Wohnen und Leben? Das fragt sich die renommierte Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie. Sie selbst wollte sich nie wirklich niederlassen. Sie ist ziemlich oft umgezogen und hat auf ihren vielen Reisen gesehen, wie andere wohnen und vor allem, wie die Wohnkultur in anderen Ländern aussieht. Darüber hat Doris Dörrie auch ein Buch geschrieben. Es heißt ganz einfach Wohnen. Guten Tag, Frau Dörrie.
Guten Tag.
Sie wollten nie für immer in einem Ort leben. Als junge Frau, da haben Sie mal in Los Angeles in dem berühmten Hotel Chateau Marmont gewohnt. Sie haben aber auch in New York in einem Obdachlosenhotel gewohnt, weil die Zimmerpreise in der Großstadt so wahnsinnig teuer sind. Sie haben also wirklich die ganze Spannweite des Wohnens kennengelernt. Warum waren Sie so rastlos?
Ja, das versuche ich in diesem Buch rauszufinden. Das hat schon sehr stark wahrscheinlich zu tun mit der Erfahrung meiner Eltern. Beide Eltern wurden ausgebombt im Krieg und hatten dann doch auch immer das Gefühl, dass es keine wirklichen stabilen Verhältnisse gibt. Also dass jedes Haus auch einem weggenommen werden kann, dass es einstürzen kann und dass man auch sein Herz nicht an Besitz hängen sollte. Und sie selbst haben auch immer sehr vom Reisen geträumt und haben das auch gemacht, wann immer sie konnten. Und ich glaube, das habe ich doch unterbewusst sehr stark aufgesaugt. Dieses Gefühl, dass das Unterwegssein die eigentlich einzig sichere Sache ist und nicht das sich einrichten und darauf zu hoffen, dass etwas stabil bleibt.
Was Sie gemacht haben, als Sie in den USA gelebt haben, da sind Sie an Wochenenden gern zu Hausbesichtigungen gefahren, zum Beispiel in den reichen Vierteln von Los Angeles. Und Sie haben sich die Häuser ja aus Neugierde angesehen. Sie haben dabei natürlich auch gesehen, wie Menschen wohnen, wie sie sich einrichten, wie groß diese Häuser sind, was wichtig ist für die Architekten, für die Menschen, die darin einziehen sollen. Was haben Sie erfahren über quasi die Gesellschaft von L.A. über diese Menschen anhand der Häuser, die sie besichtigt haben? Wie hing das zusammen?
Das war natürlich nicht die Gesellschaft, sondern es war nur das obere 1%. Denn es waren halt diese großen Villen in den reichen Stadtvierteln, Pacific Palisades und Brentwood und West Hollywood. Und da war ich doch eigentlich sehr erschrocken darüber, dass dieser immense Reichtum nicht zu besonders viel Geschmack geführt hat, in fast allen Fällen. Und dass diese Häuser zwar zum Teil unglaublich designt waren, aber so gar nicht persönlich waren. Also sie haben nichts verraten über die BewohnerInnen und wirkten seltsam leer und unpersönlich. Und ich selber konnte mir da auch gar nicht vorstellen, jemals in so einem Haus wohnen zu wollen. Also es war auf gar keinen Fall ein Traumhaus dabei und wurde aber natürlich angepriesen immer als das ultimative Traumhaus. Für mich war das auch deshalb interessant, weil ich ja immer Geschichten geschrieben habe und mir ja auch immer vorstellen muss, wie diese Menschen, die ich erfinde, wohnen.
Das heißt, diese Besichtigungen waren eben auch sowas wie eine Inspiration für Sie als Autorin und als Filmemacherin. Und was Sie aber da auch gemerkt haben, ist, dass es in diesen Häusern immer ein Manhole gab, ein Männerloch, so grob übersetzt. Das waren meistens Fitnessräume, das waren Hobbyräume, das waren Werkstätten. Und sie haben sich dann erlaubt, auch mal nach der Womanhole zu fragen. Und da wurde ihnen meistens der Hauswirtschaftsraum mit der Waschmaschine gezeigt, vielleicht auch noch die Küche. Also sie haben da festgestellt, ein Zimmer für sich allein, wie Virginia Woolf es nennt, das haben die wenigsten Frauen. Warum aber ist ein solches Zimmer wichtig?
Ja, das ist eine komplizierte Sache. Ich habe sehr viel über meine Mutter geschrieben, die ja auch nie ein Zimmer für sich allein hatte. Und ich hatte das aber. Ich hatte es schon als Schulkind, da bekam ich mein eigenes Zimmer, um meine Schularbeiten machen zu können. Und das hat doch, glaube ich, sehr, sehr viel für mich bedeutet, dieses Zimmer zu haben, wo ich mich zurückziehen konnte und wo ich vor allem eben auch lesen und dann schreiben konnte, schon als Kind. Und wie weit einen das prägt, dass man diesen Raum auch haben durfte, darüber habe ich nachgedacht in dem Buch. Und tatsächlich ist es bis heute so, dass Frauen das nur sehr, sehr selten haben. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie viel Raum bekommen wir als Frauen? Wie viel Raum gestatten wir uns aber auch selbst? Wie viel Raum beanspruchen wir? Und ich habe dann in Gesprächen auch mit Freundinnen, Schriftstellerinnen auch immer wieder gehört, dass auch die Jungen sich das immer noch nicht so wirklich nehmen, dieses Zimmer, dieses Room of one's own, weil es doch immer so die Frage stellt nach der Nützlichkeit. Sind wir dann noch nützlich als Frauen in einer Wohnung, wenn wir uns zurückziehen und nur schreiben? Und das fand ich schon auch bestürzend, dass das bis heute so anhält. Und besonders gut hat man das natürlich in der Pandemie auch wieder gesehen, wo alle Frauen wieder Versorgerinnen waren und ganz bestimmt nicht diesen Raum für sich alleine hatten, in den sie sich zurückziehen konnten.
Was ja auch noch ein Problem ist, ist, dass die Mietpreise steigen, dass es an sich viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Deutschland gibt. Und ich finde, das, was gebaut wird, ist selten einladend und dazu auch noch wahnsinnig teuer. Auf Ihren vielen Reisen, Frau Dörrie, haben Sie da Wohnkonzepte gesehen, von denen wir etwas lernen können?
Naja, dieses klassische japanische Architekturmodell, das finde ich nicht nur sehr, sehr schön, sondern auch sehr praktisch. Denn es ist ja eine verschiebbare Art zu wohnen. Also man wohnt fast wie in Modulen. Wenn man die Schiebetüren aufmacht, kann man immer weiter die Räume vergrößern oder dann auch wieder verkleinern. Und das, finde ich, ist so eine Idee, die, glaube ich, für uns alle sehr praktisch und vielleicht auch sehr schön wäre, wenn wir den Wohnraum nach unseren Bedürfnissen verändern könnten. Also erst wohnen wir vielleicht mit vielen Leuten zusammen, dann verkleinert sich der Raum, weil wir zu zweit nur noch wohnen oder alleine dann wohnen. Deshalb könnten wir dann diese Module verändern, hätten aber vielleicht auch Zugang zu Gemeinschaftsräumen weiterhin. Also da hinkt die Architektur doch unseren sehr veränderten Bedürfnissen sehr stark hinterher. Und nochmal, das sind natürlich auch sehr stark veränderte Wohnbedürfnisse von Frauen, die es sich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte seit ein paar Jahren auch leisten können, allein wohnen zu wollen und zu können.
Frau Dörrie, Sie sind eben sehr viel umgezogen. Haben Sie denn mittlerweile einen Wohnraum gefunden, der Ihren Bedürfnissen zumindest sehr nahe kommt?
Ich habe eigentlich immer noch nicht so wirklich das Bedürfnis, in einen Raum zu gehen und die Tür zuzumachen, weil das auch immer noch schwierig für mich ist, so diese Wichtigkeit mir selbst zu nehmen. Also jetzt bin ich die Schriftstellerin in meinem Schreibzimmer, sondern ich schreibe immer noch am liebsten in der Küche oder im Bett.
Die Autorin und Filmemacherin Doris Dörrie, ihr Buch Wohnen erscheint am 15. April im Verlag Hansa Berlin, aber sie stellt es am Mittwoch im Literaturhaus in Stuttgart vor und morgen schon am Dienstagabend ist sie auch im Literaturhaus in Stuttgart zusammen mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zu erleben. Da geht es dann um das Thema Zuhören. Beide Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Frau Dörrie, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen. Einen schönen Tag noch.